Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich spreche hier regelmäßig mit Menschen, die selbst an Parkinson erkrankt sind und mit ihren Angehörigen. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, welche Strategien und Impulse für uns im Leben mit der Krankheit hilfreich sein können und wie wir es schaffen, auch mit Parkinson ein buntes und lebenswertes Leben zu führen. Mein heutiger Gast ist Katrin Feile. Katrin ist unter anderem Lehrerin, Künstlerin und Autorin. Und diese vielfältigen Talente sorgen dafür, dass sie die Dinge um sie herum kritisch hinterfragt und viele kreative Ideen hat. So hatten wir ein wunderbares Gespräch über Eigenverantwortung, Empowerment, über Katrins hilfreiche Erfahrung mit Ayurveda und über ihr Buch, das vor kurzem veröffentlicht wurde. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin, meine Namensvetterin. Schön, dass wir uns heute hören. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, du hast mir vor einiger Zeit geschrieben, mir deine Geschichte erzählt, die ich sehr spannend fand, und auch von deinem Buch erzählt, was du geschrieben hast. Und habe ich gedacht, wie schön, dann lade ich dich doch einfach mal in meinem Podcast ein. Aber zuerst will ich dich, bevor wir jetzt mit den ganzen spannenden Details starten, fragen, worüber hast du heute schon gelacht?
Spontan fällt mir gar nicht ein, worüber, aber ich bin generell leicht zu erheitern und es gibt ja immer irgendwas Komisches. Und da der Humor die Katastrophe braucht, finde ich, sind wir da ganz gut ausgestellt. Also.
Das ist eine schöne Formulierung. Humor braucht Katastrophe, ja.
Sonst funktioniert der Witz nicht.
Ja, das stimmt. So, steigen wir doch mal in das Thema Parkinson ein. Du bist ja auch schon seit einigen Jahren erkrankt. Und wenn du mal für dich so zurückschaust, wann hast du deine ersten Symptome gespürt?
Die Diagnose war 2018, aber ich würde sagen, ich habe schon 2 Jahre eher Symptome gehabt, die ich aber nicht so gedeutet habe, was, glaube ich, auch sehr typisch ist. Das war 2016. Da fing es an, dass mein Geruchssinn gestört war. Ich hatte immer so einen chemischen Geruch in der Nase oder Gerüche haben sich ganz lange festgesetzt und ich bin die nicht mehr losgeworden. Ja. Bin dann immer zum Schwimmen gegangen und einmal durch den See geschwommen, um diese Gerüche wieder loszuwerden. Und dann hatte ich Schlafstörungen und Rückenschmerzen. Aber das ist ja in den Wechseljahren auch nicht ungewöhnlich. Also das habe ich einfach anders interpretiert. Und ja, ich habe in der Zeit auch meine Mutter gepflegt und nochmal studiert und das dann alles mit Familie und so. Dann ist man natürlich auch überlastet und macht sich Sorgen. Dann schiebt man die Schlafstörungen halt auch auf solche Ursachen. Also bis man dann draufkommt, dass es doch an was anderem liegen könnte, das dauert dann ein bisschen.
Und das ist ja auch so unspezifisch am Anfang. Ne? Das sind ja so viele kleine Puzzleteile, wie du auch sagst. Ne? Das ist ja nicht so ein komplettes Bild, sondern so einzelne Teile, wo man erstmal auch denkt, Riechstörung und Schlafstörung hätte aus meiner Sicht auch überhaupt niemals zusammengepasst. Sind ja zwei völlig verschiedene Bereiche, hätte ich immer gedacht. Aber so war das bei mir auch mit dem Riechen tatsächlich, ja, schon lange vorher.
Ja. Also ich denke auch, und wenn man Parkinson hat, weiß man, dass die Riechstörung dazu gehört. Aber wenn man keinen Parkinson hat, kennt man sich mit der Diagnostik auch nicht aus und mit den Symptomen und dann kommt man überhaupt nicht auf die Idee. Man denkt halt, es wird einfach schlechter, vielleicht im Alter oder so.
Ja, das stimmt. Dein Weg war ein bisschen länger zur Diagnose, wie das ja häufig auch der Fall ist, gerade wenn man nicht so die klassischen Anfangssymptome hat. Du sagtest 2018, wo warst du da und wo hast du die Diagnose bekommen?
Also ich habe es dann schnell gemerkt, weil dann fing meine Daumensehne an zu zucken. Also das war so das richtig Parkinson-typische Symptom, vor allem weil meine Großmutter und mein Onkel haben auch Parkinson und dann kannte ich das schon. Und die fing einfach an so zu pulsen nach der Schule, wenn ich halt müde war und erschöpft war und gestresst. Und dann bin ich zur Neurologin gegangen und dann haben wir erst noch gedacht, vielleicht ist es ein essentieller Tremor, weil der auch familiär auftritt, aber da das ein Ruhetremor war, war das dann schnell klar und dann fing gleich der ganze Daumen und dann die ganze Hand an zu wackeln. Das ging dann relativ schnell. Und dann hat sie einen DAT-Scan machen lassen und mich überwiesen, wozu ich nur raten kann. Ich kenne auch viele Patienten, die wo die Neurologen erstmal Levodopa geben, um herauszufinden, ob es denn Parkinson ist. Und wenn es wirkt, wird es schon Parkinson sein. Ich habe viele solche Geschichten gehört, gerade auch in Komplextherapiestationen, auf der ich dann war. Ich finde es problematisch, weil das für jahrelange Unklarheit sorgt. Man sollte vielleicht als Patient darauf bestehen, dass man sagt, ich möchte einen DAT-Scan machen lassen, um Klarheit zu haben, dass es wirklich Parkinson ist und nicht was anderes. Da gibt es ja viele Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Ich habe das tatsächlich bei mir in meinem Stützpunkt von Ping Pong Parkinson auch erlebt, dass wir zwei Leute dabei hatten, wo sich dann herausgestellt hat im Laufe der Zeit, dass die gar keinen Parkinson haben. Aber die hatten keinen DAT-Scan und die wurden
Genau.
jahrelang mit Parkinson-Medikamenten therapiert und am Ende hatten die das gar nicht. Also das ist jetzt nicht so super häufig, aber es kommt schon vor. Deswegen frage ich auch immer alle, die ich so treffe, sage ich mal, hast du einen DAT-Scan? Wenn nicht, frag nochmal nach. Ist auch nicht der
Ja.
hundertprozentige Nachweis, aber ist auf jeden Fall einer der sichersten Nachweise oder Indizien für eine Parkinson-Erkrankung. Ja. Genau. Vielleicht kann ich an der Stelle noch mal kurz erwähnen, ein DAT-Scan, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ist eine nuklearmedizinische Untersuchung, wo der Dopamintransport im Gehirn sich angeschaut werden kann, wo man also genau sieht, wie viel Dopamin ist da verfügbar. Und wenn das deutlich reduziert ist, ist das eigentlich ein ziemlich starkes Indiz dafür, dass eine Parkinson-Erkrankung vorliegt. Aber weil es eine sehr aufwendige Untersuchung ist, ist die schon relativ teuer und kann auch nicht eben in jeder Praxis durchgeführt werden, sondern muss man schon an spezialisierte Radiologiepraxen in der Regel überwiesen werden. Genau, also als du dann deine Diagnose bekommen hast, die ja dann auch gesichert war, auch wenn du es ja schon geahnt hast, wie ich jetzt so ein bisschen raushöre, in deiner Familie ist Parkinson bekannt. Wie war
Ja.
der Moment für dich, als du dann Klarheit hattest?
Ja, wie gesagt, war ich nicht besonders überrascht, weil ich es mir schon gedacht hatte. Und der Radiologe war sehr nett, mir gesagt, es tut ihm leid, aber das ist eindeutig, dass ich Parkinson habe. Ich fand dann schlimm später die Aussagen von den Neurologen, die dann gesagt haben, die Krankheit verläuft, wie sie verläuft, sie können da gar nichts machen. Das habe ich auch in verschiedenen Ratgebern, Patienten, Heftchen und so weiter gefunden. Das finde ich ganz fatal, muss ich sagen, weil das rollt einer Depression den roten Teppich aus. Also jemanden gleich am Anfang zu sagen, egal was sie machen, es
Ja.
verläuft, wie es verläuft, und es stimmt einfach nicht, wie wir ja wissen. Also man kann auf die Ernährung achten, man kann an Lebensstil was ändern, man kann versuchen, Stress zu vermeiden, Sport und Bewegung. Das sind alles Faktoren, die man beeinflussen kann. Das hat mich getroffen, also, und das fand ich schlimm. Und die zweite Aussage war, die gute Nachricht ist, dass man an Parkinson nicht stirbt. Stimmt ja nun auch nicht ganz. Also die Sterblichkeit ist ja deutlich erhöht. Da gibt es ja auch verschiedene Ursachen dafür. Also das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, selber mich drum zu kümmern und zu recherchieren und zu
Ja.
schauen, was stimmt denn nun eigentlich, ja?
Ja, das stimmt. Da ist man am Anfang, wenn man sich noch nicht so auskennt mit dem Thema, natürlich erstmal hilflos und glaubt ja auch das, was einem erzählt wird. Ne? Mir ging das auch so, dass ich irgendwie nur schreckliche Geschichten las und schreckliche Berichte und dann habe ich immer irgendwie auf YouTube auch irgendwelche Videos geguckt und dachte, um Gottes Willen, so sehen die Leute aus nach 10 Jahren, so sehe ich dann auch aus. Und das formt ja so ein Bild für einen, ne? Von der Zukunft, was wir von unserer Zukunft haben. Die ja heute, wo ich selber seit 7 Jahren erkrankt bin, wo ich denke, hätte ich mir vor 7 Jahren nicht gedacht, dass ich heute noch so fröhlich hier sitze. Und du ja genauso. Ich
Ja.
meine, die anderen können uns nicht sehen, aber also wir
Ja.
würden uns, wenn wir uns jetzt irgendwo unterwegs im Zug oder auf der Straße treffen, würden wir beide auf den ersten Blick nicht sehen, dass wir Parkinson haben. Aber gut, ich seh dich nur bis zum Hals.
Ja, nein, also der Rest schaut genauso toll aus.
Ja, natürlich.
Nein, aber ich habe ganz starke Wirkungsschwankungen. Also diese Wirkfluktuation, das heißt, ich bin zum Beispiel, ich hatte eine Lesung vorgestern und eine S-Bahn fiel aus, die nächste war überfüllt und ich saß schlotternd in der S-Bahn. Also da sieht man das sehr deutlich. Das ist dann halt Stress induziert und durch die Hitze und die Anstrengung, das geht ganz schnell. Also man sieht mir das schon immer wieder an. Es schwankt so über den Tag. Manchmal denkt man sich, die hat ja gar nichts, so wie du gesagt hast, ja. Aber frage nicht in 2 Stunden, dann kann es sein, dass ich in der Ecke liege und gar nichts mehr geht. Also das ist bei mir so. Das hat aber
Ja.
natürlich auch nicht jeder, ja.
Das sind so die Momentaufnahmen, ne? Also der Tag ist eben nicht
Genau.
immer gleich. Ja, das stimmt.
Nee.
Wenn wir jetzt nochmal gehen von dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast, zu heute, wie ging das für dich weiter, dein Leben? Was hat sich verändert in den nächsten Monaten, Jahren? Was ist vielleicht auch gleich geblieben?
Es hat sich alles verändert.
Und du bist Lehrerin von Beruf,
ich bin Lehrerin, genau. Und ich habe also Kunst studiert und Philosophie und Kunstpädagogik und Kommunikationsdesign. Und ich habe lang beim Fernsehen gearbeitet und habe irgendwann beschlossen, ich will doch in die Schule gehen, weil ich mit meinen Kindern viel zusammengearbeitet habe in der Schule. Und da, die hatten so Projekte, Kinder treffen Künstler und so weiter. Und ich habe gemerkt, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe auch Gitarrenunterricht gegeben. Das hat mir auch Spaß gemacht.
Ja.
Und dann habe ich eben nochmal studiert und dann habe ich das Referendariat gemacht und parallel war meine Mutter schwer erkrankt und dann habe ich meine Mutter gepflegt und das Referendariat gemacht und habe selber zwei Kinder und Familie. Es war kurz gesagt ein bisschen zu viel. Es hat sich eigentlich alles geändert.
Ja.
Und vielleicht hat es schon auch was mit der Erkrankung zu tun, weil man, wenn man so ein aktiver Mensch ist, ist man gewöhnt, dass man Energie hat ohne Ende. Und das ändert sich mit der Erkrankung. Und dann muss man sich einfach einschränken und überlegen, wo gebe ich meine Energie aus? An welchen Stellen ist es mir das wert, meine Energie einzusetzen? Und man kann nicht mehr so verschwenderisch damit umgehen wie vorher.
Ja.
Und das hat sehr viel geändert. Ich würde sagen, ich hätte ohne Parkinson sehr viele Sachen nicht kapiert, niemals geändert. Es braucht, glaube ich, immer, um etwas zu ändern, einen gewissen Leidensdruck, sonst tut man es nicht. Ich finde, man hat ja nur die Situation, die man hat. Ich finde, da sind die Stoiker sehr hilfreich, die sagen, wenn du eine Lebenssituation hast, die du nicht ändern kannst, ändere deine Haltung dazu. Das heißt ja nicht, dass man untätig ist, aber zum Beispiel, wenn der Zug zu spät kommt, kann ich mich drüber aufregen. Davon wird der Zug aber nicht eher einfahren. Und das heißt, ich kann auch einfach sagen, gut, dann hole ich mir jetzt einen Kaffee und ratsch noch ein bisschen oder hole mir eine Zeitung und mach's mir gemütlich und warte. Und dann kommt der Zug und dann bin ich in einer entspannten Haltung und die Umgebungssituation belastet mich nicht. Und ein bisschen so ist es, glaube ich, auch mit der Krankheit, dass man sagt, ja, ich kann mich jetzt drüber aufregen oder drüber jammern, dass ich nicht die Bergtour mitmachen kann oder dass ich keinen Alkohol mehr trinken kann, was sehr bedauerlich ist, oder dass ich einfach nicht mehr belastbar bin und viele Sachen nicht mehr machen kann, aber ich kann andere Sachen machen. Ich wäre nicht zum Schreiben gekommen, wenn ich nicht krank geworden wäre.
Ja,
ja.
Und ich hätte wahrscheinlich in meinem Leben niemals einen Podcast gemacht.
Ja, siehst
ohne Parkinson.
Du. Ja.
Ich hätte gar nicht gewusst, worüber ich sprechen sollte. Also wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Was hätte ich denn zu erzählen gehabt? Ja, das ist, wie du sagst, ne, dass uns das Leben einfach auf neue Wege schickt, ne, auf eine andere Richtung schiebt und dann treffen wir andere Menschen, erleben andere Dinge und andere Türen öffnen sich. Ne? Das ist ja das Spannende. Wir wissen nicht, wie es anders gewesen wäre, aber ich kann für mich auch immer sagen, dass der Weg, den ich gegangen bin, bis jetzt für mich gut war. Also, dass ich auch nicht denke, da habe ich jetzt was verpasst oder so.
Nein, also du wirkst auch so positiv und so. Ich denke eben auch, dass man muss es einfach annehmen, wie es ist und ich denke mir, in meinem Alter, ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich, da hat jeder irgendeinen Mist. Also die einen bekommen Krebs oder haben Herzprobleme oder Rheuma oder irgendwas und es wird noch zunehmen. Das sind ja erst die Anfänge.
Ja,
man
das
muss
stimmt.
das annehmen,
Ja.
was man hat. Und ich finde, ich kann nur für mich sprechen, also so im Sinne einer Psychosomatik, passt die Krankheit zu mir. Es ist genau das, wo ich sagen würde, das habe ich auch in Anführungszeichen falsch gemacht. Ich habe einfach zu viel Energie verbraucht. Ich habe mich wahnsinnig selbst gestresst und im Außen orientiert. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, diese Reibung zwischen der eigenen Persönlichkeit und den Anforderungen der Umwelt reibt einen auf. Und irgendwann ist diese Schutzschicht so dünn, dass man in seiner ganzen Nervosität und Empfindsamkeit sichtbar wird. So würde ich das beschreiben.
Das ist auch eine schöne Überlegung, dass man sagt, dass durch die Krankheit wir irgendwie sichtbarer werden und vielleicht auch diese Hülle oder diese Masken, die uns so umgeben, die wir alle oft tragen, ne, dass vielleicht ein bisschen durchlässiger werden, was ja irgendwo auch eine schöne Sache ist, weil man dadurch, finde ich, immer wieder mehr von der Umwelt wahrnimmt und aber auch mehr mit Menschen in Kontakt kommen kann, als wenn man sich immer so hinter Mauern oder Masken versteckt.
Man selber wird wahrnehmbar auch und man tritt ja eigentlich dann auch auf eine sehr authentische Art mit der Welt in Kontakt. Da kommt natürlich diese Scham dazu, dass es unangenehm ist, in der Öffentlichkeit so dysfunktional aufzutreten. Also viele ziehen sich ja auch sehr zurück, was ich total verstehen kann und was ich aber irgendwo auch schade finde, weil ich denke, man sollte auch versuchen, angenommen zu werden in dem, wie man eben ist, in seiner
Ja.
motorischen Originalität.
Das stimmt. Ich hatte mal einen Podcast-Gast, der sagte, wir dürfen uns den Menschen zumuten, denn in dem Wort steckt Mut drin. Zumuten. Und man braucht Mut, um rauszugehen und um sich so zu
Ja,
zeigen.
das ist sehr
Ja.
schön. Und ich stelle auch fest, man überschreitet ja auch die Grenze der anderen. Also wenn man jetzt mit extremem Tremor und so wackelig unterwegs ist, man würde ja so nicht jedem seine Diagnose erzählen, sagen, ich habe gerade, weiß ich was, eine Mittelohrentzündung. Aber unsere Diagnose ist sichtbar und es erfordert von beiden Seiten Mut des respektvollen Umgangs und aber auch der Wahrnehmung. Ja, das ist ein komplexes Thema.
Ja, das stimmt. Und ich finde, in Deutschland sind wir es gar nicht so unbedingt gewohnt, viele Menschen mit Behinderung auf der Straße zu sehen. Also ich habe mal ein Jahr in Schottland gelebt und da ist mir das richtig aufgefallen, wie viel mehr Menschen mit Behinderung, mit Einschränkung ich gesehen habe, mit Rollstuhl, Blinde, Gehbehinderte. Und da war immer ein ganz großer Respekt, gerade vor diesen Menschen. Das ist mir richtig aufgefallen, wo ich dachte, wo sind eigentlich die vielen Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen in Deutschland? Es ist doch oft sehr separiert. Dann gibt es so Wohnheime, Internate für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Ich meine, es weicht auch irgendwie auf, aber ich finde, es ist immer noch so, dass wir doch auf der Straße gar nicht so viele Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen sehen. Und das ist in anderen Ländern durchaus anders, fand ich.
Ja, ich finde auch, es entsteht schnell so eine Ghettoisierung. Für mich ist es
Ja.
belastend, in diesen Selbsthilfegruppen mich aufzuhalten, weil es so monothematisch ist. Also jetzt bin ich 55, ich sehe dann einfach in die Zukunft, die meisten sind 10 bis 20 Jahre älter. Und es ist so eine künstliche Selektion der Gesellschaft auf ein Thema. Und noch
Ja.
dazu fällt mir auf, wenn Leute in der Gruppe sind, werden sie auf diese Diagnose wieder reduziert. Und das führt, was ich auch später ansprechen wollte, zu so einer Respektlosigkeit. Zum Beispiel hatten wir gab es eine Veranstaltung in der Selbsthilfegruppe, da habe ich dann ausgeholfen. Da hat dann eine Künstlerin gedacht, jetzt malt sie mal mit uns. Ich bin ja selbst Kunstpädagogin, also zwar quasi eine Kollegin, aber ich habe mich dann so in diese Patientenrolle oder Gruppenrolle reingefügt. Und dann hat sie die Leute einfach eine Linie weiter ausmalen lassen und was ihnen dazu einfällt, hat es dann aber auch im Nachhinein nicht besprochen. Ich musste mich dann sehr zusammenreißen, nicht ihre Stunde
Ja.
zu übernehmen und zu sagen, so, jetzt hängen wir das mal alles auf und jeder sagt, was er sich dabei gedacht hat und dann hören wir viele spannende Geschichten. Ich musste mich so zusammenreißen und ich habe gemerkt, das ist so eine Respektlosigkeit, bloß weil die Leute eine Behinderung haben. Da sitzen Richter, Anwälte, Lehrer, Musiker, hochkompetente Menschen und die werden auf diese blöde Diagnose reduziert, bloß weil sie als Gruppe auftreten. Und ich finde, da müssen wir ganz arg aufpassen. Also sowas finde ich ganz unangenehm. Gestern hat mir eine Freundin erzählt, vom DAV gibt es integrative Kletterkurse, wo Leute mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, sei es sprachlich, dass sie vielleicht einen Migrationshintergrund haben, oder sie sind blind oder sie haben Parkinson oder lauter verschiedene Handicaps, kleine oder größere, und die klettern zusammen. Sowas finde ich viel schöner, weil ich mir denke, der eine ist groß und kräftig und der kann halt nicht so gut Deutsch, aber der kann den anderen gut sichern und der ein bisschen mehr Unterstützung braucht, kann ihm vielleicht helfen, sich besser an die Sprache zu gewöhnen und zu lernen.
Ja.
Das finde ich schön, weil jeder hat irgendwas. Und das in so monothematische Gruppen einzuteilen, finde ich sehr unangenehm.
Ja, weil es dann
Ja.
schnell so in die Schiene läuft, das ist die Schiene Parkinson und die sind immer so und so. So wie man das häufig auch erlebt oder kenne ich auch von einigen,
Ja.
die Sprachprobleme zum Beispiel haben oder langsamer sind in ihren Reaktionen, die alles mitkriegen. Meine Erfahrung ist auch immer, Menschen
Ja.
mit Sprachproblemen, die Parkinson haben, die kriegen alles mit. Aber die werden oft nicht für voll genommen und beim Arzt wird dann entweder ganz langsam mit ihnen gesprochen oder die gucken die Angehörigen an und sprechen nur noch
Das
mit
ist
denen.
ganz schlimm.
Und die sitzen daneben und können sich gar nicht äußern. Klar gibt es auch Parkinson-Demenz, ja. Auch da wird man, glaube ich, schneller reingeschoben, als man vielleicht wirklich geistig abgebaut hat. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man da wirklich differenzierter hinguckt und wirklich jeden individuell anschaut. Und der eine Patient, der braucht vielleicht wirklich eine andere Ansprache, aber der nächste nicht. Und dass man da nicht alle in eine Schublade steckt, erfordert sicherlich auch viel Fingerspitzengefühl und letztendlich Zeit, die uns ja im Gesundheitssystem irgendwie fehlt.
Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, es bleibt pro Patientengespräch 1,8 Minuten für den Patienten, um zu schildern,
Wahnsinn.
Was mit ihm los ist. Im Durchschnitt sind 7 Minuten. Das kann nicht funktionieren. Und das führt zu Fehldiagnosen, es führt zu falschen Behandlungen. Und das ist nicht die Schuld der Ärzte, möchte ich sagen. Es ist einfach die Schuld der Kostenträger, die da diesen Zeitdruck reinhauen.
Ja.
Das geht zu Lasten der Patienten.
Ja.
Die Patienten sind die einzigen, die im Allgemeinen Bundesausschuss kein Stimmrecht haben, die Patientenverbände. Wir sind aber die, die die ganzen Kosten tragen. Ohne uns wäre die Pharmaindustrie pleite. Ohne uns gäbe es die ganzen medizinischen Einrichtungen nicht. Und wir zahlen das alles. Und ich finde, wir sollten ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln als Patienten. Wir sollten versuchen, unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche besser einzubringen und besser denen ein politisches Gewicht zu verleihen. Das wäre sehr schön.
Ja.
Zum Beispiel auch was jetzt alternative Behandlungsmethoden angeht. Das wünschen sich über 40% der Patienten. Jetzt werden sie einfach abgeschafft.
Ja.
Keiner wird gefragt. Dieses Mitspracherecht, finde ich, ist sehr wichtig. Auch in Hinsicht auf Aufklärung, zur tiefen Hirnstimulation zum Beispiel und so weiter.
Ja.
Ich würde mir auch eigentlich ein Coaching wünschen. Also statt dass man Antidepressiva verschreibt und so weiter, würde ich mir wünschen, dass in die Leitlinien übernommen wird, ein Coaching an dem Punkt, wo man merkt, ich muss andere Strategien finden und ich muss andere Wege finden, wie ich mein Leben weiterhin positiv gestalten kann, dass man dafür eine Hilfe bekommt. Ich glaube, damit könnte man ganz viel auch an symptomatischer Krankheit verhindern, wenn man die Möglichkeit bekommt, positive Perspektiven zu entwickeln. Das fände ich sehr wichtig.
Ja, Empowerment, genau, finde ich total wichtig auch.
Ja, das fände ich super.
Zu dem Thema mit dem Coaching, was ich auch sehr, sehr toll fände, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass man automatisch mit so einer Diagnose auch Zugang bekommt zu Psychotherapie oder zu Gruppen der Krankheitsbewältigung, der Unterstützung, der positiven Ausrichtung, der was kann ich denn jetzt tun? Und nicht nur, was kommt alles auf mich zu? Demenz, Inkontinenz, was weiß ich, was einem da alles erzählt wird. Das macht einen auch nicht glücklicher. Aber zu gucken, was kann ich denn tun? Und dass ich überhaupt was tun kann, das fehlt uns einfach. Du hast gerade von den Veränderungen in deinem Leben erzählt, die ja doch sehr bedeutend waren und was ja auch nicht einfach ist. Was hat dich in der Zeit herausgefordert und was hat dir Kraft gegeben?
Herausforderung trifft es ganz gut. Nachdem ich schulmedizinisch nach 6 Jahren medikamentöser Behandlung schon ziemlich am Anschlag war, also weil man, wenn man so tremordominant ist, wird man sehr hoch dosiert mit Levodopa. Und ich hatte dann eben auch Dyskinesien und diese Wirkfluktuation und diese Fatigue-Syndrome, wurde mir einfach diese tiefe Hirnstimulation sehr empfohlen. Und dann hatte ich eben ein Beratungsgespräch in einer Uniklinik. Also ich wurde einfach nicht beraten, ich wurde nicht aufgeklärt über die Nebenwirkungen, ich wurde nicht aufgeklärt über die Möglichkeiten. Es wurde nur gesagt, warten Sie nicht zu lange. Und dann habe ich, nachdem ich herausgefunden habe, wie problematisch eine tiefe Hirnstimulation sein kann, habe ich mich auf die Suche gemacht nach anderen Möglichkeiten und was es noch für Möglichkeiten gibt, substanziell was an Parkinson zu verbessern. Also die Schulmedizin kann ja einfach nur die Symptome unterdrücken, was das System ja weiter belastet. Also das ist ja ein defektes, dysfunktionales, entzündetes System durch diese Alpha-Synuklein-Ablagerung im Gehirn. Und belastet man das System zusätzlich mit Medikamenten, die das noch weiter auszehren und so weiter. Genau. Und drum habe ich mich drum gekümmert, was es sonst noch gibt, und bin dann auf Ayurveda gekommen. Da habe festgestellt, dass damit das möglich ist, das Immunsystem zu stärken, den Körper wieder in Balance zu bringen. Das ist ja so ein eigenwilliges System mit den 3 Doshas und so weiter, den verschiedene Charaktereigenschaft zugeordnet sind und Organe und Funktionen. Aber es ist ein holistisches System, was eben den ganzen Menschen wahrnimmt und nicht wie ein kaputtes Auto nur einzelne Ritzel austauscht oder den Rost übersprüht. Es versucht einfach, einen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist gerade bei Leuten, die so ein nervöses Mindset haben und so stressanfällig sind und sich so leicht unter Druck setzen lassen und so weiter, für mich der richtige Ansatz, damit umzugehen. Auch dieser
Ja.
respektvolle Umgang mit dem Menschen, der eben den Menschen nicht auf seine Diagnose reduziert, sondern als komplexe Persönlichkeit wahrnimmt.
Ja. Wo und wie hast du Erfahrung mit Ayurveda gemacht?
Ich habe erstmal nur im Internet recherchiert und habe dann eine Klinik gefunden, die eine Komplextherapie anbieten mit Ayurveda. Da bin ich meinem ayurvedischen Arzt begegnet, der mich seitdem betreut. Das ist jetzt 2 Jahre her und es läuft weiter und ich habe schon große Verbesserungen dadurch erfahren. Man muss sagen, das ist eben ein 5000 Jahre altes Medizinsystem. Das ist ein 10-jähriges Studium in Indien. Hier denkt man immer, Ayurveda ist halt so eine Wellnessbehandlung, wo man ein bisschen Öl drüber gegossen kriegt, ein bisschen Massage. Aber dazu gehört ein Medizinsystem, was aus Kräutern, Naturheilmitteln, aber auch chemischen Substanzen besteht. Die Ernährung spielt eine ganz extreme Rolle. Das ist sehr wichtig. Das Zentrale beim Ayurveda ist das Verdauungsfeuer. Und da würde ich wieder zu dem Autovergleich kommen. Man würde auch in sein Porsche kein Frittenfett reinkippen und dann erwarten, dass die Kiste läuft. Wenn wir uns falsch ernähren, führt das zu Stoffwechseltoxinen, zu Ablagerungen im Darm. Das weiß man ja auch. Das ist ja auch kein alternativmedizinisches Geheimnis. Das weiß die Schulmedizin auch, dass wenn der Darm zu geschlackt ist, dass das zu Erkrankungen führt, zu Entzündungsprozessen führt. Und das
Ja.
Augenmerk ist eben, also ein zentrales Augenmerk ist eben die richtige Ernährung bei Ayurveda. Dann kommt die Medizin dazu, dann kommen auch diese Massagetherapien dazu, die dann die Giftstoffe aus dem Körper ausleiten und ihn wieder quasi in ein harmonisch,
Ja.
funktionales, gesundes System zurückversetzen. Und es braucht Zeit und es braucht auch viel Disziplin, weil man muss sich an diese Essensvorschriften halten. Man muss sich an die Lebensführungsvorschläge halten, dass man früh aufsteht, früh ins Bett geht, genug Schlaf hat, was ja für uns auch besonders wichtig ist, Ruhe hat. Und es ist ein bisschen umfassend und man muss was dafür tun, aber man bekommt auch was dafür.
Was hat sich denn in deinem Leben durch Ayurveda verändert, verbessert oder ist in eine neue Richtung gegangen? Das fände ich mal spannend zu
Ich
hören.
brauche weniger Dopamin, also ich brauche weniger Levodopa. Wo ich angefangen habe mit
Okay.
Ayurveda, habe ich 5-mal am Tag 1,5 von den 100/25 Manipur genommen.
Oh, das ist viel,
Ja,
ja.
also ich war wirklich am Anschlag. Also dann daher dann auch die
Ja.
Nebenwirkung. Und das konnte reduziert werden. Jetzt, wenn es kühl ist, dann komme ich locker mit der Hälfte davon aus.
Ja,
Das ist
super.
schon mal gut. Sie sagen, es kann es nicht komplett ausheilen, aber man kann es verbessern. Bei mir ist es so, wenn ich was Falsches esse, schaffe ich es innerhalb von einer Viertelstunde im Off zu landen. Wenn ich zum Beispiel Reis mit dicker Kokosmilch und Paprika gegessen, das ist schwer verdaulich, dann ist mein Körper nur damit beschäftigt, diese Verdauung, die ja bei Parkinson auch verlangsamt ist, viele leiden ja an Obstipation, die Verdauung ist verlangsamt, dann ist mein ganzer Körper, die ganze Energie nur in dieser Verdauung und ich kann mich nicht mehr bewegen. Also ich zitter am ganzen Körper und habe Freezing und Fatigue und alles und bin nicht mehr mobil. Und wenn ich mich richtig ernähre, dann kann ich mich gut bewegen.
Ja, und das hängt ja auch ganz eng eben damit zusammen, wie gut die Verdauung ist, wie gut der Darm funktioniert. Und dann nur dann können die Medikamente ja auch entsprechend aufgenommen und genutzt werden. Sonst rauschen die da ja
Ja.
durch und haben gar keinen Nutzen, weil sie gar nicht aufgenommen werden können von, wenn der Magen-Darm-Trakt
Genau.
beeinträchtigt ist. Ne, dafür hat das auf jeden Fall auch
Auf jeden Fall.
Vorteile. Genau, ich finde es immer noch mal wichtig zu sagen, natürlich ist Ayurveda eine Möglichkeit, wie man vielleicht auch Parkinson beeinflussen kann. Das Allheilmittel ist sicherlich nicht, ich finde es immer schön, auch nochmal Beispiele zu zeigen, was es an Möglichkeiten gibt, die man mal probieren kann. Ne? Bei dem einen kann das sehr gut funktionieren, bei dem anderen vielleicht weniger. Aber das ist zumindest, ich habe auch ein bisschen mich mit Ayurveda beschäftigt, eine Methode, wie man auch schonend und sanft und mit Änderung des Lebensstils, also es braucht schon einiges, wenn man wirklich ayurvedisch leben will, wie man damit auch insgesamt seine Gesundheit verbessern kann und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Parkinson-Erkrankung spürt.
Ich glaube, Ayurveda ist bestimmt nicht für jeden was, weil man eben so viel selbst machen muss und so viel verändern muss an seinem Leben. Das wollen viele nicht. Wenn sie es täten, würde es bei jedem funktionieren. Aber es ist bestimmt nicht für jeden vorstellbar, sich an diese Ernährungsregeln zu halten, an diese Lebensführung und so. Aber das ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Ja.
Ich denke ja immer, da wo wir unser Mindset drauf ausrichten, daran, wo wir wirklich glauben, dass uns das hilft, das kann auch noch mal viel besser wirken, weil wir eben vom Kopf her auch mitgehen. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, dass wir uns mit den Dingen, die wir ausprobieren, auch beschäftigen, dass wir auch dahinter stehen. Und nur dann kann es auch seine Wirkung entfalten.
Sehe ich auf jeden Fall so. Es gibt ganz viel, was hilft. Und da muss jeder ein bisschen auch für sich selbst suchen. Und das war auch der Ansatz in dem Buch, einfach Mut zu machen, nicht aufzugeben und einfach zu schauen, was tut mir gut, was hilft mir. Für den einen ist Ping-Pong Parkinson super und der sportliche Anreiz und dem anderen ist es zu stressig, die Wettkämpfe vielleicht. Genau. Das ist aber auch irgendwie das Schöne, dass man sich dann mit sich beschäftigt und schaut, was tut mir denn gut? Ja.
Ja. Da hat man vielleicht manchmal auch jahrelang oder jahrzehntelang noch gar nicht drüber nachgedacht, was einem eigentlich gut tut.
Ja, das ist das Problem, glaube ich.
Bei uns allen, genau. Ja. Aber was ich noch mal kurz fragen würde, du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du in Indien warst einige Zeit. Das finde ich ja auch sehr spannend. Was magst du uns davon erzählen?
Ja, also Indien war eine ganz besondere Erfahrung, die ich überhaupt gar nicht missen möchte. Und ich fahre im November wieder hin und gehe dann erstmal auf ein Yoga-Retreat und dann in ein ayurvedisches Krankenhaus. Also Indien an sich ist ein spannendes Land, aber auch die Behandlungsmöglichkeiten mit Ayurveda sind einfach noch umfassender in Indien. Das sind viele Verfahren, die hier gar nicht möglich sind, die auch so aufwendig sind, dass die gar nicht bezahlbar wären. Es ist relativ günstig, eine Ayurveda-Therapie in Indien zu machen. Das sind ungefähr 100 Euro am Tag. Das kostet ja woanders einfach nur schon das Hotelzimmer, da ist dann aber alles dabei. Es war auch sehr anstrengend. Es war ein Krankenhaus, was es jetzt so gar nicht mehr gibt. Es lag an so einer Ausfallstraße, so einer sechsspurigen. Ja. Es war wahnsinnig laut. Es war heiß, es war feucht. Und es war auch so heiß, dass wir gar nicht rausgehen konnten. Also, und was mich dann gerettet hat, war, dass da ein Yogi war. Ja. Und wir haben dann da ganz viel meditiert. Und da habe ich auch sehr viel an den Möglichkeiten gelernt, wie man durch Pranayama, durch Atmung, einfach auch das zentrale Nervensystem beeinflussen kann und beruhigen kann, wie man den Tremor runterbekommt, nur durch Atmung und so weiter. Das waren ganz tolle Erfahrungen und sehr interessant. Und es gibt ja auch Forschung zu Gehirnströmen, zu der Beeinflussung der Gehirnfrequenz durch Meditation, was da möglich ist. Ja, das waren einfach ganz spannende Erfahrungen.
Ja, toll. Und da bist du dieses Jahr wieder, hast du gesagt, ne? Da fährst du regelmäßig jetzt hin?
Ja, schauen wir mal, also solange es geht, genau. Es ist natürlich eine anstrengende Reise, es ist erstmal 14 Stunden dahin und auch da sich zu bewegen ist natürlich anstrengender als hier und wenn ich dann denke, dass mich manchmal schon eine S-Bahnfahrt in die Stadt überfordert, dann muss man gucken, wie gut es geht, aber auch da denke ich mir mittlerweile, ich lege mich dann halt einfach auf irgendeine Parkbank, wenn ich nicht mehr kann und dann warte ich, bis die Energie wieder da ist und dann geht es schon wieder. Also auch da so die Zumutung, man muss sich der Welt zumuten in dem Zustand, in dem man halt gerade ist und vielleicht auch dazu stehen, weil wenn man nicht dazu steht, stresst es einen ja noch mehr und das macht ja die Symptomatik immer nur noch schlimmer. Also ich freue mich darauf. Wahrscheinlich wäre ich ohne Parkinson auch nie nach Indien gekommen.
Ja, ist schön, dass du dich da auch traust. Es gibt ja doch viele Menschen, die sagen, ach nee, das kann ich nicht mehr mit Parkinson und das kann ich auch nicht mehr. Und das finde ich immer wieder so schade, weil es ist auch so wichtig, dass wir unseren Horizont überhaupt nicht einschränken müssen. Wir müssen auch unsere Träume nicht klein werden lassen, nur weil wir Parkinson haben. Und eine von meinen Podcast-Gästen, die sagte auch mal, Schlecht gehen kann es mir auch woanders. Ich kann auch trotzdem
Ja, sie
reisen.
hat sowas von
Ja, Mensch,
recht.
genau. Und irgendwie gibt es doch immer einen Weg. Man ist doch in der Regel nicht alleine. Es gibt immer Möglichkeiten, Unterstützung, solange man jetzt nicht irgendwie zum Nordpol reist und da ganz alleine ist oder so. Und trotzdem sollten wir uns auch überhaupt nicht davon abbringen lassen, zu reisen und unterwegs zu sein. Egal wohin, ob es jetzt der Nachbarort ist, den ich schon seit 30 Jahren nicht mehr besucht habe, weil ich mich nicht getraut habe, oder ob es jetzt wirklich die Reise nach Indien oder nach Neuseeland ist. Warum eigentlich nicht? Warum soll es nicht gehen?
Natürlich, genau. Vielleicht muss man die Eiger-Nordwand aufs nächste Leben verschieben,
Die hätte ich auch ohne Parkinson nicht
aber
gemacht.
alles andere. Ah ja, wer will denn da schon hin? Genau. Also ja, so sehe ich das auch.
Du hast es schon ein paar Mal durchklingen lassen. Du hast ein Buch geschrieben. Und zwar, glaube ich, im Zuge dessen, dass du dann auch deine Berufstätigkeit aufgegeben hast. Das Buch heißt Kaninchens Traum, ein neurologischer Abenteuerroman. Wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu schreiben?
Ich habe tatsächlich angefangen, wo ich dann so zusammengebrochen bin mit meinen Dyskinesien und so weiter und im Krankenhaus war. Da hatte ich Zeit und da habe ich angefangen, drüber nachzudenken, wo bin ich jetzt hier gelandet und wie ist es dazu gekommen? Und dann habe ich angefangen, alles aufzuschreiben, genau, meine Gedanken zu sortieren und habe verschiedene Sachen festgestellt, eben wie gesagt, was ich gemeint habe, mit dem Verhalten, dass man sich sehr nach außen orientiert und stressen lässt. Dann habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt es? Liegt es vielleicht auch an unserer Erziehung? Wie weit liegt es zurück? Was haben wir ererbt? Was haben wir erlernt von unseren Eltern an Verhaltensweisen? Was haben wir für Glaubenssätze, für Regeln, wie man sich zu verhalten hat, wie sehr man sich zurückstellt, seine Bedürfnisse unterdrückt und einfach funktioniert? Auch dieses Funktionieren in der Gesellschaft ist ja ein großes Thema, was einem auffällt, wenn man nicht mehr funktioniert. Und wie sehr man seinen Wert und seine Lebensberechtigung aus dieser Funktion zieht oder sie auch dadurch seinen Wert steigert, dass man gelobt wird im Außen, dass man Anerkennung hat, Respekt erfährt. Und da habe ich mir gedacht, brauchen wir das eigentlich? Brauche ich das ja? Kann ich mir nicht selbst genug sein, auch wenn ich nichts leiste? Und das waren so die Überlegungen. Es beschreibt einfach so meinen Weg, damit umzugehen. Und vielleicht ermutigt es ja jemand anderen auch zu sagen, ja, ich lasse mich nicht entmutigen. Vielleicht bestärkt es auch den einen oder anderen, das einfach auch so umzusetzen, wie er das richtig findet.
Ja, also es ist eher ein Buch, was Mut machen soll, was so deine Geschichte erzählt, aber auch deine Sichtweise, deinen Umgang damit und was letztendlich dazu animieren kann, auch mit seinem Leben noch mal selbstbestimmter vielleicht umzugehen. Magst du uns denn ein bisschen was vorlesen aus deinem Buch, dass wir mal so reinhören, reinschauen können?
Genau, ich könnte jetzt einfach meinen letzten Unterrichtstag vorlesen. Damit fängt das Buch an. Vielleicht ist das ein guter Einstieg.
Ja, gerne.
Guten Morgen, liebe 5b, wollte ich sagen. Aber das war nicht ich, die da sprach. Es war ein freundliches, aber offensichtlich vollkommen betrunkenes Kaninchen. Es hatte meine Schaltzentrale besetzt. Es sah aus wie ich, aber ich war nur seine Zombie-Puppe. Linkisch hoppelte es hinter den Rollwagen. Wir, ließ es sich vernehmen. Und warf hinter dem Wagen irgendwelche Gegenstände auf den Boden. Wir werden heute. Es tauchte unvorhergesehenerweise auf der anderen Seite wieder auf. Modellieren, vollendete es die Einleitung seiner Slapstick-Nummer, von der ich leider nichts gewusst hatte. Seine Haare waren zerzaust und die Ohren standen wirr in verschiedene Richtungen ab. Es hielt ein Sack mit alten, zermatschten Ton in die Luft. Damit! Es knallte den Sack auf den Tisch und verschwand wieder hinter dem Wagen. Eine Hand beförderte eine Kiste mit Modellierwerkzeug so schwungvoll auf den Wagen, dass die Holzmesser und Schlingen sich über die erste Bank auf den Boden ergossen. Die Kinder kreischten. Das Kaninchen tauchte wieder auf. Sorry, sagte es, ich bin heute ein bisschen ungeschickt. Alle lachten. Ein paar steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Ich bin nicht, sagt das um Haltung ringende, ferngesteuerte Kaninchen und macht einen großen Hopser in Richtung Pult. Betrunken! Es tut mir leid, höre ich wieder mich sprechen. Das Kaninchen war offensichtlich gerade unaufmerksam oder erschöpft. Ich hoffe, ich habe euch nicht total erschreckt. Nütze ich die kurze Feuerpause und bemühe mich, möglichst schnell wieder eine normale Unterrichtssituation herzustellen. Und Janine, ich bin nicht betrunken, auch wenn es so aussieht. Ich habe eine Krankheit, die die Nerven zerstört, und heute geht es mir gar nicht gut. Was ist das für eine Krankheit? Fragt Kiki. Parkinson, antworte ich brav. Das hat die Oma von meiner Mama auch, freut sich Erik. Mein Rechenzentrum verheddert sich in schwindelerregende Höhen. Die Oma von der Mama? Es ist so, versuche ich wieder Boden zu gewinnen. Ziemlich kompliziert, aber dafür, dass ihr euch normal bewegen könnt und ich gerade nicht so wirklich, sind verschiedene Botenstoffe im Gehirn verantwortlich. Das Gute am Lehrerberuf ist, dass man alles erklären kann, egal ob man es selbst kapiert hat oder nicht. Also hier, Lektion 1, Neurologie für Anfänger. Wenn man so spastische Fuchtelbewegungen macht, wie ich hier gerade eben, dann fehlen im Gehirn die richtigen Stoffe, um die Nerven anzusteuern. Ein Stoff ist zum Beispiel Dopamin. Den kennt ihr besser, als ihr denkt. Dopamin sorgt dafür, dass ihr etwas tut, was euch glücklich macht. Wenn ihr also in der Früh auf den Stundenplan schaut und seht, dass ihr heute Kunst mit Frau Nickel habt, schüttet ihr ganz viel Dopamin aus, weil ihr euch so freut. Höfliches Lächeln in der Klasse. Ja, okay. Oder wenn ihr am Handy zockt und gewonnen habt oder ein paar Smileys oder Münzen bekommt, dann schüttet ihr Dopamin aus. Und weil sich das so gut anfühlt, will man immer mehr davon haben. Und das macht dann, ja, glücklich auch, aber richtig süchtig, nur so am Rande wegen des Handys. Man kann normalerweise Dopamin selbst produzieren und im Gehirn speichern, für schlechte Zeiten sozusagen, wenn man mal 5 Minuten nicht Handy zocken darf. Aber wenn man Parkinson hat, ist die Stelle, wo das Dopamin gelagert wird, zugerümpelt mit irgendwelchem Eiweißschrott, der da nicht hingehört. Wer daran schuld ist, weiß man nicht so genau, will keiner gewesen sein, wie immer. Jedenfalls habe ich zu wenig davon. Ich spüre ein scheußliches Ziehen in meinem Fuß. So ist das, wenn man nicht aufräumt, sage ich schon wieder etwas abwesend und schaue nach unten auf meinen linken Fuß, der sich zu einem verkrampften Klumpen verformt hat. Er steckt in dem für ihn jetzt vollkommen falsch geschnittenen Schuh und ich weiß, dass ich ihn so ohne weiteres nicht herausbekommen werde. Es tut wahnsinnig weh. Ich muss hier raus. Ich hol euch mal eine Vertretung, nuschel ich noch und ruder Richtung Ausgang. Ihre Tasche, ruft Erik und kommt mit meiner Tasche unterm Arm angesaust. Die Oma von meiner Mama vergisst auch immer alles, sagt er tröstend. Dank dir, Erik, sage ich und bemühe mich, nicht zu heulen.
Dankeschön für den Einblick in deinen letzten Arbeitstag. War das tatsächlich so oder ist das mehr so eine Mischung aus den Erlebnissen?
Das hat starke autobiografische Züge, ist aber auch autofiktional. Das ist natürlich der Zusammenschnitt aus vielen Unterrichtstagen, die so verlaufen sind oder ähnlich,
Ja.
und aus Erfahrungen, die ich gemacht habe. So, es ist in eine Geschichte verpackt, wie auch alles andere in dem Buch. Manches basiert auf tatsächlichen Erlebnissen, aber diese ganzen medizinischen Sachen, die drin vorkommen, will ja kein Mensch lesen. Die sind ja viel zu trocken, also muss man eine Geschichte draus machen.
Ja, genau, sehr schön. Ja. Hast du sehr plastisch, fand ich jetzt erzählt. Also ich stand mit in der Klasse und das rosa Kaninchen habe ich auch gesehen.
Das ist sehr schön. Ja, schau,
Super.
du siehst ein rosa Kaninchen. Das ist doch sehr schön. Ja.
Genau. Wer sollte dieses Buch lesen?
Es ist natürlich für alle interessant, die Parkinson haben, auch für alle Angehörigen. Aber ich hatte jetzt 5 Lesungen und da war bis jetzt nur eine Parkinson-Patientin da, die anderen hatten alle gar kein Parkinson. Ich glaube,
Okay.
es ist auch so interessant, wie man mit einer persönlichen, zunächst mal Lebenskrise umgeht, was vielleicht Resilienz betrifft. Und es ist auch interessant, wenn man sich nicht mit Parkinson auskennt, kriegt man auch einen guten Einblick darin, wie jemand fühlt, der das hat. Es ist einfach ein Einblick in ein inneres Erleben. Im Prinzip ist es für alle interessant. Vielleicht
Naja,
würde ich
okay.
sagen, Ü45.
Ja, okay, genau. Wo gibt's das Buch? Kann man das überall im Buchhandel bekommen?
Man kann einfach den Titel eingeben im Internet, dann kommen verschiedene Möglichkeiten, wie man das kaufen kann. Bei BOD, Book on Demand, kann man es bestellen. Man kann es beim Bugendubel, bei Amazon, man kann es in der Buchhandlung nebenan. Das ist natürlich das Netteste, wenn man zu dem Buchhändler des Vertrauens geht und es da
Ja.
bestellt. Dann bekommt man innerhalb von 2 Tagen das Buch. Es kostet 18,50 € und ist mit zahlreichen Illustrationen versehen, die
Ah,
ich
schön.
gemacht habe. Ich habe irgendwann angefangen zu zeichnen und das hat das Buch nochmal anders strukturiert. Es hat eigentlich jedes Kapitel ein, zwei Illustrationen.
Ja,
Genau.
schön. Das ist schön für die Veranschaulichung, ne? Auch, dass man nochmal
Ja.
ein Bild dazu hat. Ja, sehr schön. Genau, wir werden das gerne in den Shownotes verlinken. Also wer will, kann einfach nochmal den Begleittext der Folge gucken. Da werden wir den Titel und wo man es bekommen kann, das Buch auf jeden Fall mit reinsetzen. So, Katrin, wir haben jetzt schon ganz viel, ganz spannende Sachen besprochen. Unsere Folge neigt sich jetzt doch dem Ende, auch wenn wir länger gesprochen haben als üblich. Aber es war auch sehr spannend, sehr interessant mit dir. Die letzte Frage, die mir immer noch ganz wichtig ist, so als Quintessenz von dieser Episode heute, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ja, also ich möchte einfach nur mit auf den Weg geben, dass man selbstbewusst als Patient auftritt und seine Bedürfnisse kommuniziert und sich nicht klein machen lässt und sich nicht überreden lässt zu irgendetwas, wozu man vielleicht ein schlechtes Gefühl hat. Und ich möchte dazu ermuntern, das Positive daran zu sehen und im Sinne der Stoiker eine Haltung zu entwickeln zu der Krankheit, die einem neue Perspektiven auf das Leben erlauben, die man sonst nicht hätte und dass man denen vielleicht auch eine Qualität abgewinnen kann und den Mut hat und die Freiheit, trotz der Einschränkung und vielleicht auch durch die Einschränkungen ein erfülltes, positives Leben zu führen. Das ist eigentlich die Quintessenz.
Ja, danke schön. Das waren nochmal sehr schöne Worte zum Abschluss. Katrin, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch, für deine mutmachenden Worte, für deine Einblicke und Einsichten, die du mit uns geteilt hast. Es hat mir sehr gut getan. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Ja, ganz meinerseits, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank und es war ein sehr lebendiger Austausch. Bis ganz
Genau,
bald.
bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war ein tolles Gespräch mit Katrin, mit, wie ich finde, einer guten Balance aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit. Ich habe noch länger nachgedacht über Katrins Gedanke, die Parkinson-Krankheit sorgt dafür, dass wir auch im positiven Sinne für die Welt um uns herum sichtbarer werden. Ein wunderbarer Impuls, dass uns die Krankheit letztendlich die Möglichkeit gibt, direkter und echter mit Menschen in Kontakt zu kommen, ohne Masken oder Mauern. Und wie wichtig ist es da, dass wir uns mit der Krankheit eben nicht verstecken? Ich mache ja beruflich wie privat immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die sich konstruktiv mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, es oft leichter haben, offener auf andere zuzugehen und sie haben ein besseres Verständnis für Menschen, die auch mit schwierigen Lebenssituationen zu kämpfen haben. Oft ermöglicht das besondere Nähe und Wärme. Und genau die können wir doch in unserer manchmal so kühlen und distanzierten Welt sehr gut gebrauchen. In diesem Sinne, lasst uns sichtbar bleiben oder werden. Und damit verabschiede ich mich mit meinem Podcast in eine kleine Sommerpause. Wir hören uns im Herbst hier wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.